Ja, soweit dazu. Und dann würde ich gerne zur Predigt kommen. Wir sind auch noch im Vaterunser. Und das Thema würde ich heute gerne abschließen. Und zwar geht es um, wisst ihr, was heute dran ist? Wo wir in dem Thema stehen, weiß das jemand? Genau. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist heute Thema. Ich habe das auch zweimal auf Russisch ausgedruckt. Hat da jemand Bedarf für? Ja? Habe ich ein Ja gehört? Nee. Okay, ich leg's mal hier vorne hin. Gut. Weil da war vorhin eine Frau und die hat gefragt, ob das hier auch, aber ich weiß nicht, ob sie da ist. Deswegen habe ich das ausgedruckt. So. Also. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist unser, also der Bibeltext, um den es geht, steht in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 13. Da sagt Jesus lehrt uns zu beten und das ist ein Teil des Vaterunsers. Und da sagt er, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So sollen wir beten, sagt Jesus. Und ich habe mir jetzt diese Woche da den Kopf drüber zerbrochen, was bedeutet das eigentlich? Denn warum sollen wir darum bitten, dass Gott uns nicht in die Versuchung führt? Warum gibt es Versuchung überhaupt? Wer ist es, der uns in die Versuchung führt? Wer ist der Urheber der Versuchung? All diese Fragen kommen in mir auf. Und interessant ist ja, dass Jesus uns nicht lehrt zu beten und führe uns nicht in das Böse, sondern erlöse uns von der Versuchung, sondern umgekehrt. Er sagt, wir sollen beten und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich persönlich würde mir eher wünschen, dass er gesagt hätte, dass wir beten sollen, erlöse uns von der Versuchung. Schaffe die Versuchung aus der Welt. Das wäre ein bisschen leichter zu beten, würde ich sagen. Aber Jesus lässt hier was offen. Er lässt hier was offen. Er sagt, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Damit lässt er irgendwie offen, dass es Versuchung gibt, dass es irgendwie auch, gucken wir mal auf unser Leben, wer wurde noch nicht versucht? Es ist auch entscheidend, dass wir beten sollen, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt ja, er führt uns durchs Leben. Jesus möchte uns durchs Leben führen. Aber auf diesem Weg begegnen wir doch manch einer Versuchung. Und es scheint so, dass wir da irgendwie durch müssen und dass Gott uns nicht immer, auch wenn wir dafür beten dürfen, nicht immer davor bewahrt und verschont. Tja, es ist es wert, denke ich, sich näher damit zu beschäftigen, mit diesem Bibelvers und mit dem, was es für unser Leben zu bedeuten hat. Was ist Versuchung eigentlich? Was ist Versuchung? Das ist höchst interessant. Das Wort Versuchung im Urtext heißt Peirasso. Und es ist auch das Wort für eine Prüfung oder für jemanden, wenn jemand auf die Probe gestellt wird. Das ist das gleiche Wort. Wir können das mit einer Prüfung vergleichen oder mit einem auf die Probe stellen. Es ist also kein Wunder, dass wir vielleicht zusammenzucken, wenn Gott uns vor eine Prüfung stellen möchte. Weil Prüfungssituationen kennen wir auch alle, oder? Das mögen wir nicht. Also ob es der Leistungsnachweis in der Grundschule ist, ob es der Test in der Schule ist, die Klausur, die Führerscheinprüfung, das Abitur, was auch immer, würden wir uns doch gerne sparen, diese Prüfungssituation. Also ich bin froh, dass ich ich bin ja wieder Student, ich habe ja wieder Prüfungssituationen, aber ich war froh, als ich fertig studiert war und das nicht mehr hatte, dieses, oh, jetzt musst du lernen, da wirst du geprüft. Schaffst du es, da kannst du durchfallen. Immer Nervosität dabei. Eieiei. Ja, aber wenn wir uns da mit diesem Thema beschäftigen, dass es eine Prüfung ist, ist es auch kein Wunder, dass Gott uns auch mal in Prüfungssituationen führt. Tja, wozu sind Prüfungen denn gut? Wozu sind Prüfungen gut? Prüfungen zeigen, wo ein Mensch in seiner Entwicklung steht, wo er Stärken und Schwächen hat, wo es vielleicht doch mehr Mühe braucht, wo er noch an sich arbeiten muss. Oder es zeigt ja auch manchmal, wo er vorbereitet war, wo es wie von alleine läuft, wo es gut läuft. Dafür ist eine Prüfung da, so ein Test. Einige Prüfungen ermöglichen ja auch entscheidende Entwicklungen in unserem Leben. Also das Abitur zum Beispiel, wenn du das ablegst, kannst du studieren gehen oder Fachabitur oder durch die Hintertür. Ich habe es über den Meisterkurs gemacht. Dadurch konnte ich studieren gehen. Das hat mich zu etwas qualifiziert. Oder die Führerscheinprüfung. Ja, du musst die ablegen, sonst darfst du nicht auf die Straße. Da musst du dich vorbereiten vorher und lernen. Ja, und wenn wir uns damit beschäftigen, das führe uns nicht in Versuchung, dieses Wort Versuchung perasso auch für Probe oder eine Prüfung steht, das ist echt eine theologisch schwere Frage, über die wir hier heute reden. Aber ich nehme mal schon ein bisschen was vorweg. Wir können das schon ein bisschen vergleichen damit, mit einem Schüler, der sich ja wünscht, dass sein Lehrer möglichst wenige Tests schreibt. Am liebsten gar keine, oder? So im Schuljahr. Der aber gleichzeitig auch weiß, irgendwie braucht es das. Irgendwie gehört das dazu. Und ich finde, das ist ein gutes Bild dafür, wie es mit dieser Versuchung, dieser Probe, warum stellt Gott uns manchmal auf die Probe? Das ist eigentlich ein gutes Bild dafür. Es ist unangenehm, wir würden es vermeiden. Deswegen sagt Gott auch, wir dürfen darum beten, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Aber Versuchungen sind da. Proben, Prüfungen sind da in unserem Leben. Und in einigen wichtigen Bereichen, und das ist das Verrückte, werden wir ja nicht geprüft. Also, ich muss zum Beispiel keine Prüfung ablegen, wenn es um das Kinderkriegen geht. Oder? Mit allem, was da zusammenhängt. Wie führt man eigentlich eine Beziehung? Wir haben kein Fach in der Schule, richtig Beziehung leben. Ja, Aufklärung ist da, ja. Aber wie Sexualität, dass das ein Feuer ist, mit dem man auch spielen kann und dass das irgendwie wie in so einen Ofen gehört, dass es schön ist, dass es wärmt, dass es kontrolliert ist und so weiter. Das Thema Erziehung, ich brauche dafür keine Prüfung in meinem Leben ablegen. Oder ich muss auch keine Prüfung mit gesundem Umgang mit Geld ablegen. Muss ich nicht. Ich muss auch keine Ausarbeitung studieren oder irgendwelche Bücher lesen, wenn es um Themen geht, die Suchtgefahr haben, wie Drogen, Alkohol, Pornografie, all das, was den Dopaminspiegel in uns ja so anregt und zu so einer Teufelsspirale werden kann. Ich muss da keine Prüfung für ablegen, wenn ich mit 16 in den Supermarkt gehe und mir ein Bier kaufen möchte. Oder wenn ich mir ein Porno reinziehe als Teenager oder als Jugendlicher oder wer auch immer. Muss ich keine Prüfung für ablegen. Woher weiß man eigentlich, was in diesen Dingen richtig und falsch ist? Vieles davon ist intuitiv. Also das Kinder erziehen. Und das alles ist viel Intuition dabei, aber es reicht nicht. Das reicht nicht. Und der Schaden in unserer Gesellschaft, den wir sehen, ist einfach da. Und er ist Beweis dafür, dass dieses Intuitive und aus mir heraus passt das schon. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und Gott geht es in erster Linie eben um diese entscheidenden Bereiche unseres Lebens, wo er ganz viel zu sagt und manchmal auch so eine Prüfung da ist, die eigentlich gut am Ende ist für uns. Und darüber spreche ich heute. Er bringt uns in Prüfungen, in Situationen, wo du als Mensch einfach dastehst und dich entscheiden musst, ich kann jetzt das Richtige oder ich kann jetzt das Falsche tun. Versuchungen bleiben in unserem Leben nicht aus, aber Gott gebraucht diese Situation doch irgendwie, um uns zu untersuchen. Wo stehst du eigentlich? Kann ich dir da noch was beibringen? Kann ich dir da noch was zeigen? Hast du vielleicht noch was nicht verstanden? Hast du mich noch nicht ganz verstanden? Da steckt ein Riesenpotenzial drin in diesen Dingen. Kannst du dir jetzt die Frage stellen, ja, aber warum ist das so? Ich werde da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, warum das so ist, dass du dich für richtig oder falsch entscheiden kannst. Wäre doch einfacher, wenn es diese Entscheidung nicht gäbe. Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber erstmal wollen wir uns die Frage stellen, wer führt uns eigentlich in die Versuchung? Wer ist es, der uns in Versuchung führt? Wir lesen bei Abraham. Abraham, kennen viele, wurde Freund Gottes genannt. Ein Mann voller Glauben, Freund Gottes. Entscheidender Mann im Reich für das Volk Israel. Da lesen wir im 1. Mose 22, 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und was für eine Probe, der sollte auf den Berg gehen und seinen Sohn Gott opfern. Auf der verheißene, der versprochene Sohn, auf den er so lange gewartet hat. Und dann heißt es, Gott stellt ihn da auf die Probe. Bei David Volkszählung sehen wir was Ähnliches. Da ist es Gott, der es zulässt. Aber die Situation, die David hineinführt. Wir lesen im 2. Samuel 24, 1. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel. Und er reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Wenn wir den Kontext sehen, wenn wir da rauszoomen, sehen wir, dass die Situation und die Entwicklungen, die David gemacht hat, ihn dahin gebracht haben, dieser Versuchung nachzugehen, lasst uns mal schauen, wie groß unser Volk ist. Boah. Wir sind doch so groß, das müssen wir jetzt mal zählen. Obwohl Gott das nicht wollte. Und er hat auch hart bekommen, das nicht zu tun. Er hat es getan. Gott ließ es zu und die Situation drängte aber David da rein, das zu tun. Aber wichtig ist, dass wir wissen, auch wenn er uns manchmal in Versuchung führt, ich sage gleich nachher noch, dass er uns nicht nur reinführt manchmal, sondern auch durchführt, rausführt, dass Gott keinen Menschen zur Sünde verleitet. Gott verleitet nie jemanden zur Sünde. Aber er lässt zu, dass Sünder die Sündhaftigkeit ihrer Herzen durch ihre Taten offenbaren. Es ist wie eine Prüfung, wie eine Probe. Er ist aber niemals der Versucher. Gott prüft den Menschen, indem er seinen Glauben und Gehorsam auf die Probe stellt. Und er lässt zu, dass der, dem er einen besonderen Auftrag gegeben hat, versucht wird. Ich habe hier jede Menge Bibelverse dazu, wo das der Fall ist, wo wir das im Alten Testament vor allem sehen. Aber andererseits versucht er niemanden, denn Gott selbst kann nicht zum Bösen versucht werden. Er ist nicht der Urheber der Versuchung. Das heißt, dass Gott sehr wohl auch mal den Gehorsam und den Glauben prüft, aber er verleitet niemanden zur Sünde. Das macht jemand anderes. Wir lesen im Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir sehen hier einen Prozess, eine Entwicklung. Versuchung wird von der eigenen Begierde des Menschen geheizt und gelockt. Und danach, wenn sie empfangen ist, gebiert sie die Sünde. Und die Sünde führt dann, das ist doch allgemein bekannt, wohin die Sünde führt. Und das ist das Ziel des Versuchers. Ist die Sünde. Das Ziel ist, Trennung zwischen Gott und mich zu bringen. Und den Anreiz der Sünde bietet vielmehr die eigene Lust des Menschen, das lesen wir auch im 1. Mose 3, 6, sein Streben nach Reichtum in jeder Hinsicht, lesen wir auch im Neuen Testament. Und das benutzt der Versucher, der Satan, um das Vertrauen in Gottes Liebe fragwürdig zu machen. Das benutzt er. Welche Gesichter hat die Versuchung? Wenn du dich fragst mal, welches Gesicht hat die Versuchung in deinem Leben? Das kann so unterschiedlich sein. Das kann so unterschiedlich sein. Aber in der Regel hat der Mensch drei Bereiche, drei Türen, durch die der Versucher einzutreten versucht. Manchmal sind die Türen nur ein Stück weit geöffnet, je nach Prägung, je nachdem, wie man aufgewachsen ist und so weiter. Sind die Türen aber auch manchmal ganz groß geöffnet. Es ist einmal der Bereich, der grundsätzlich mal so um die Habgier und den Hochmut geht. Geld, Status, Macht, so diese Dinge. Da geht es um die Habgier, um auch Hochmut im Herzen eines Menschen. Eine Tür, die leicht geöffnet werden kann durch den Versucher. Das ganze Thema Wollust, Sexualität, Beziehung, Liebe, da gehört alles dazu. Hier könnten wir jetzt ein Seminar starten, was das Thema Versuchung, welche Gesichter die Versuchung hat in unserem Leben. Könnte man so viel drüber reden. Dieses ganze Thema Sexualität, wir haben uns als Jugend in den letzten Wochen damit beschäftigt. Beziehung, wie stellt sich Gott Ehe vor? Was ist seine Idee von Sexualität? Und so, welchen Rahmen hat er eigentlich gedacht und geschaffen? Was ist eigentlich mit dem Thema Pornografie? Was ist mit dem Thema Selbstbefriedigung? All die großen Fragen, kleine Türchen, die zu großen Türchen führen und so weiter. Aber auch das Thema Drogen. Und da reden wir nicht von Heroin, Kokain und all diesen Dingen, also nicht nur Substanzen. Ja, das sind Substanzen, Drogen, durch die der Versucher uns führen, verlocken und leiten kann, an sich binden kann. Letzten Endes ein Weg abwärts, Schritt für Schritt am Ende. Wir reden aber nicht nur von Substanzen, sondern alles, was eben Suchtpotenzial hat in unserem Leben. Und heutzutage müssen wir da viel mehr über Smartphones reden, über Bildschirmzeiten. Ich habe gelesen, dass wenn du 30 Stunden pro Woche Bildschirmzeit hast, ab 30 Stunden sprechen Experten von der Abhängigkeit. Soziale Medien, also 30 Stunden pro Woche, ja, das sind 5 Stunden am Tag. Wenn du darüber liegst, stehst du in der Gefahr, solltest mal überlegen, ob da vielleicht eine Sucht vorliegt. Essen, Kaufsucht, alles, was so ein bisschen, wenn du es startest, den Dopaminspiegel in uns, also dieses, es tut gut, ne, so schnelle Befriedigung bringt. Nicht auf Dauer Frieden bringt, aber schnelle Befriedigung bringt. Über diese Dinge müssen wir da sprechen. Und interessant fand ich, wenn man das jetzt mal voll ins Extreme bringt. Der Ingolf Elsel hat mal im Seminar gesagt, er hat ja auch Kontakt irgendwie zu Satanisten. Ne? Ich überspitze das jetzt hier mit diesem Beispiel. Aber er sagt, es ist ganz klar, diese 3 Türen benutzt der Teufel. Diese 3 Türen im Menschen. Das Thema Geld, also Macht, Status, Reichtum, den Bereich Sexualität und auch Drogen. Das sind die 3 Türen, die er ganz leicht öffnen kann und wo er ganz schnell Verderben anrichten kann und ganz schnell schlimme Sachen schafft im Menschen. Also wo die Satanisten-Szene sagt, in diesen Bereichen. Es fängt vielleicht harmlos an, aber es wird am Ende immer weiter pervertiert. Eine kleine Tür öffnet noch einen Raum mit noch größeren Türen und so weiter. In diesen Bereichen ist der Mensch anfällig, wenn wir über Versuchungen reden, wenn wir über Prüfungen reden. Folgende Fragen können uns dabei helfen, das Gesicht in unserem Leben aufzudecken. Das ist nämlich nicht immer leicht. Was lenkt dich von Gott ab? Was lenkt dich ganz praktisch von Gott ab? Was hält deine Beziehung zu Jesus klein? Was hält sie klein? Was isoliert dich von Gott? Was schafft irgendwie eine Trennung oder eine Isolation? Dass du vielleicht denkst, da ist irgendwie ist eine Trennung da. Was isoliert dich vielleicht von deiner Frau oder deinem Mann? Was isoliert dich von deinen Mitmenschen? Was isoliert dich von deinen Mitmenschen? Stell dir doch diese Frage. Auch gerade bei dem Thema Smartphone, soziale Medien, Bildschirmzeiten. Du bist isoliert, wenn du vor dem Ding sitzt, alleine zu Hause. Und äußerlich von anderen Menschen, aber vielleicht sogar innerlich von Gott. Was stößt Gott in deinem Leben vom Thron? Ey, wir haben so starke Texte heute Morgen gesungen. Er ist heilig, kein Thron, keine Weltmacht, nichts reicht an ihn heran. Von diesem Gott singen wir und er möchte auf dem Thron deines Lebens sitzen. Was stößt Gott von diesem Thron? Es können auch die guten Dinge übrigens sein. Es kann deine Partnerschaft oder der Wunsch zu heiraten sein. Es können deine Kinder sogar sein. Es kann dein Hobby sein. Dass das so einen Wert einnimmt, dass all diese Fragen, dass es dich von Gott ablenkt, dass es deine Beziehung zu Jesus klein hält, dass es dich von Gott isoliert und dass es Gott vom Thron deines Lebens stößt. Das können auch die guten Dinge sein, die am Ende deinen Glauben, deine Beziehung zu Jesus klein halten. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt hingehen soll, seine Kinder vernachlässigen, 3 Monate auf den Jakobsweg, wie heißt das? Nicht Jakobsweg. Ja doch, ja. Und zu Hause alles stehen und liegen lässt und verkommen lässt, das ist damit nicht gemeint. Es ist immer genug Zeit, seine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Auch trotz der ganzen Verantwortung und Verpflichtung, die man hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass jeder von uns in so einer Versuchung steht oder gestanden hat oder noch stehen wird. Ich bin mir 100% sicher, dass das so ist. Und wir sehen das auch in der Bibel und auch an unserem Leben ganz deutlich, dass Gott eben uns in solche Situationen führt, in denen wir uns dann aber entscheiden müssen, in denen er uns auf die Probe stellt. Warum tut er das? Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Warum tut Gott das? Warum tun wir nicht einfach das Gute? Warum kennen wir das Böse einfach nicht? Es wäre doch so leicht, wenn Gott die Versuchung eliminieren würde, wenn das gar nicht käme, wenn er uns gar nicht prüfen müsste, wenn wir perfekt wären. Das wäre easy. Lasst uns mal einen Blick in den Garten Eden werfen. Könnte man sich auch die Frage stellen, warum lässt Gott zu, dass da ein Baum ist, den man nicht anfassen, wo man die Früchte nicht essen darf? Warum? Lass es doch einfach weg, Gott. Warum ist da eine Schlange? Warum kann die überhaupt sprechen? Lass es doch einfach. Es ist doch schön, es ist gut. Es gibt eine Antwort dazu, weil zur Liebe immer eine Entscheidung gehört. Zur Liebe gehört immer eine Entscheidung. Wenn ich gar nicht anders kann, wenn es keine Alternativen gibt, dann ist das dann Liebe? Dann wären wir doch Roboter. Stellt euch mal eine Ehe vor, wo du ab dem Moment, suchst den Partner aus und ab dem Moment macht er einfach das, was du möchtest. Einfach nur das. Wäre das Liebe? Nee. Da gehört viel mehr dazu, da gehören Entscheidungen dazu, da gehört so oft dazu, ich sage Ja zu meinem Partner, ich sage Nein zu etwas anderem. Und bei Gott ist es doch genauso, ich sage Ja zu Gott und ich sage Nein zu vielen anderen Dingen. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen, er liebt uns und deswegen müssen wir auch lieben. Wir dürfen seine Liebe annehmen, aber unsere Liebe zu ihm zurückgeben, besteht auch in den Entscheidungen, wo wir wirklich wissen, das ist richtig und das ist falsch. Wo unser Glaube, unsere Liebe zu ihm auf die Probe gestellt wird. Und dazu braucht es eben manchmal solche Situationen. Auch die eigenen Bedürfnisse, wenn wir jetzt mal aufs Thema Partnerschaft und Liebe und das alles sprechen, dass es eine Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung, oft die eigenen Bedürfnisse unter die des Partners unterzuordnen. Gott hilft dabei. Aber es ist eine Entscheidung, die man selbst treffen muss. Ob man das tut oder nicht. Die Bedürfnisse des anderen höher zu achten als seine eigenen. Ey, was hat Jesus für uns am Kreuz getan? Das Bedürfnis nach Leben, nicht gefoltert, nicht angespuckt, nicht verleugnet zu werden. Es sind große Bedürfnisse, das nicht zu erleben. Er hat das getan. Er hat das alles erlebt für uns, hat seine Bedürfnisse untergestellt, dem Auftrag, für uns zu sterben am Kreuz, damit wir frei sind. Jede Prüfung, vor die wir gestellt werden, erinnert uns also daran, dass wir die Wahl haben. Es sollte uns daran erinnern, dass Gott uns liebt. Es sollte uns daran erinnern, dass wir frei sind. Wir haben einen eigenen Willen. Wir haben die Möglichkeit, immer uns zu entscheiden. Das hat Gott uns nicht abgenommen. Und das ist auch gut so, weil sonst würde das ganze Prinzip Liebe nicht funktionieren. Ja. So, jetzt haben wir das Thema Versuchung. kann ich der Versuchung denn widerstehen? Weil vielleicht denkst du, ja, Jakob, ja, theoretisch alles kann ich nachvollziehen, aber du weißt du, wie es in mir aussieht? Weißt du, wie groß dieser Drache in meinem Leben ist? Wo ich immer wieder merke, ich werde geprüft, ich stehe da irgendwie auf dem Prüfstand vielleicht, ja, als gläubiger Mensch. Oder du bist einer Versuchung immer wieder ausgesetzt und du merkst, ich schaffe das irgendwie nicht. Schön, dass es da alles steht in der Bibel, aber es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Ich habe eine gute Nachricht. Mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Punkt. Amen. Mit Gottes Hilfe kannst du es schaffen. Und ich werde auch gleich erklären, warum. Die schlechte Nachricht ist, ohne Hilfe schaffen wir es nicht. Ich bräuchte mal den Flipchart. Ayub, du sitzt am nächsten dran. Kannst du mir den gerade mal bitte hochstellen? Ich hatte vor 3 Wochen darüber gesprochen, dass Paulus den Kampf beschreibt zwischen dem Werk des Heiligen Geistes und dem Werk des Feindes. Es herrscht ein Kampf. Danke sehr. Bist du immer noch Single, Ayub? Nach der Aktion vor 3 Wochen. So. Das decke ich mal auf. Ich hatte darüber gesprochen, dass der Heilige Geist uns in unserem Leben in einen Heiligungsprozess mitnehmen möchte, uns immer mehr dahin verändern möchte, was in das Bild Jesus zu verwandeln. Das ist seine Aufgabe hier. Er kommt zu den Menschen, damit Menschen zu Jesus kommen. Es gibt aber auch eine Kraft, und das beschreibt Paulus hier ganz klar. Es sind 2 Mächte, die um den Menschen kämpfen. Das eine ist der Heilige Geist, der Reich Gottes in deinem Leben und durch dein Leben bringen möchte. Und das andere ist der Teufel, der das Gegenteil möchte. Und Paulus beschreibt diesen Kampf. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 sagt er, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Im Galaterbrief 5, 17 sagt er, die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Ich bin der Meinung, dazwischen gibt es immer einen Mensch, der sich entscheiden muss. In diesem Vakuum gibt es einen Menschen, der sich entscheiden muss. Der vielleicht sogar leidet, weil er irgendwie mal hier ist, mal hier, mal hier, mal hier. Zwar Ewigkeit irgendwie schon in seinem Herzen hat, aber nicht weiß, wie kann er dem widerstehen? Wie kann er der Versuchung, wie kann er diesen Proben, die immer wieder auf ihn zukommt, widerstehen? Und ich sag's euch, mit Gottes Hilfe geht das. Es geht. Lasst uns mal auf Jesus schauen. Jesus hat der Versuchung widerstanden. Und dieselbe Kraft, die in ihm war, lebt in uns. Dieselbe Kraft, die in Jesus war, lebt in uns. Und die möchte uns auch dazu befähigen, siegreich in diesem Kampf zu sein. Und immer mehr zu verstehen, was Gott für unser Leben möchte, sein ewiges Reich heute hier auf Erden schon zu erfahren, in unserem Leben, aber auch zu sehen, wie er uns durch unser Leben das gebrauchen und bauen möchte. Jesus kennt deine Versuchung. Jesus ist mit dir und bei dir in der Versuchung. Keine Türen, die du schließen kannst, er ist immer dabei. Er weiß, wie es dir geht, er weiß, was du denkst. Und Jesus hilft dir raus aus der Versuchung. Von ihm heißt es sogar, dass ihn der Heilige Geist in die Wüste führte, damit er vom Teufel versucht werden würde. Er wurde vom Heiligen Geist in die Versuchung bewusst geführt und hat sich dort als der Messias erwiesen, erprobt. Gott führte ihn dahin. Aber zugleich ist Gott auch der, der uns aus der Versuchung erlöst, der die Glaubenden nicht über ihre Kraft versucht und der auch den Ausweg schafft, sodass sie es ertragen können. Im 2. Petrus, und das sind jetzt Worte, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, merkt ihr das bitte. Im 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Gottesfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis. Wenn du deine Entscheidung in Ehrfurcht vor Gott triffst, ist das der Anfang. Ich kann nichts Besseres wissen, als dass Eva, meine Frau, in Ehrfurcht vor Gott durch ihr Leben geht. Und ich glaube, umgekehrt ist es auch. Es ist natürlich nie eine Garantie oder so. Aber wie gut es ist zu wissen, dass mein Partner, der gesagt hat, ich werde mit dir leben bis zum Tode, bis dass der Tod uns scheidet, in Ehrfurcht vor Gott durchs Leben geht. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Hebräer 2,18. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er selbst wurde versucht und deshalb kann er dir helfen, der du versucht wirst. Er kennt das, er war Mensch, Gott wurde Mensch, auch deshalb, um uns gleich zu werden. Und im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ey, das sind doch richtig gute Nachrichten, oder? Was tun? Was kann ich ganz praktisch tun? Sei dir bewusst, dass es Versuchung gibt, dass sie ein echtes Problem ist. Mach dir das bewusst und dass du Gottes Hilfe brauchst. Mach dir das bewusst, mach es nicht klein. Mach's nicht klein, geh den Dingen nach. Wenn du in so einer Prüfung bist, und ich habe in der Vorbereitung viel gelesen über das ganze Thema Ehe, Sexualität und in dieser Bereich, was da abgeht, was da an Versuchung und an Schaden ist bei vielen Menschen, denen Gott rausgeholfen hat, die dann mit Seelsorge und all Dingen zurückschauen, die in diesen Prüfungen so sehr gelitten haben und nicht rauskamen aus ihrer Versuchung. Aber der Anfang war irgendwie, es nicht klein zu machen und zu sagen, da ist ein Problem und ich gehe das an und es gibt Hilfe und sich darauf zu stellen. Bitte doch Gott jeden Tag um die Führung und Veränderung durch den Heiligen Geist. Darüber habe ich vor 3 Wochen auch gesprochen. Lad Gott jeden Morgen neu ein. Heiliger Geist, führe du mich, leite du mich. Und wenn du in Versuchung fällst, dann machst du es am nächsten Tag wieder und immer wieder und immer wieder. Und da kannst du dich einfach auch auf Gottes Wort stellen. Du kannst einfach die Wahrheit, die in seinem Wort steckt, dem entgegenbringen. Du kannst es zitieren. Was hat Jesus getan, als er versucht wurde? Als Jesus vom Teufel versucht wurde, sagt der Teufel zu ihm, dann spring doch hier von diesem, der stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagt, spring doch runter. Es steht doch geschrieben, die Engel werden dich auffangen und du wirst nicht zu Schaden kommen. Was sagt Jesus? Er antwortet, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Stellt sich auf Gottes Wort, stellt sich auf die Wahrheit, die da drin steht. Kurzer Exkurs, das einzige Mal, wo ich lese, dass wir Gott versuchen dürfen, ist beim 10. In Maleachi 3, Vers 10, da sagt er, stellt mich doch auf die Probe, gebt euren 10. auf dass ich nicht den Himmel öffne und euch reich segne. Das ist das einzige Mal, wo dieses Wort Versuchung, Probe von Mensch zu Gott stattfinden darf. Vielleicht gibt es andere Bibelstellen, aber über die bin ich bisher nur gestoßen. Ansonsten steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Begegne der Versuchung mit Worten der Wahrheit, so wie Jesus es tat. Und ich habe unter euch, unter eure Stühle, für jeden einen Zettel gelegt. Da sind all die Verse drauf, die ich auch hier heute vorgelesen habe, rund um das Thema Versuchung. Und nehmt die mit nach Hause und wann immer ihr in einer Versuchung steht, lest das, begegnet dem Versucher mit dieser Wahrheit. Sprecht das aus. Macht euch bewusst, was das eigentlich ist, welche geistliche Realität dahinter steckt. Ein anderer Tipp ist, sei wachsam. Jesus sagt im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern, wachet und betet. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Sei wachsam. Was macht ein Sportler, der sich auf einen Wettkampf, auf eine Prüfung oder jemand, der sich auf eine Prüfung vorbereitet? Er bereitet sich vor. Der guckt, was muss ich eigentlich tun, um die Prüfung zu bestehen. Und du kannst damit anfangen, einfach dieses Wort zu lesen, dieses Wort auszusprechen und das zu glauben. Lese geistliche Bücher zu den Themen, die dich beschäftigen. Höre dir spezifische Predigten an. Fang an, was damit zu machen. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Such das Gespräch mit Gläubigen. Nimm Seelsorge in Anspruch, wenn es nötig ist. Warum nicht? Das kann eine riesige Hürde sein, das kann demütigend sein. Such dir jemanden, der vertrauenswürdig ist, der geistliche Verantwortung trägt im Kontext einer Gemeinde. Und sprich darüber. Das kann eine riesige Hürde sein, aber im 1. Petrus 5, Vers 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal hochkommen. Und das möchte ich heute Morgen aussprechen, diese Einladung. Als letzter Tipp, komm doch zu Jesus. Komm doch zu Jesus. Lass dich von ihm führen. Lade Gott ein, dich zu verändern. Wir haben jetzt so viel gehört. Lade Gott ein, dich zu verändern. Wir lesen im Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren, zur rechten Zeit. Und führe uns nicht in die Versuchung. Das darfst du beten von ganzem Herzen. Gott bewahrt uns vor dem einen oder anderen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Er hat uns bereits vom Bösen erlöst. Er hat das Böse besiegt. Aber in der Versuchung zeigt sich doch manchmal, wer im Thron deines Herzens lebt und wohnt. Und ich lade dich ein, lass uns gerne aufstehen, zu Jesus zu kommen und dass du ihn einlädst, dich zu verändern, wenn du in so einer Situation bist. Er möchte im Thron deines Lebens sein, auf dem Thron sitzen. Und manchmal gebraucht er Versuchungen, um sich da wieder draufzusetzen. Denn das Böse, von dem er uns erlösen möchte, sind manchmal wir selbst. Das ist manchmal einfach unsere sündige Natur, die da auf dem Thron sitzt. Und er kann uns manchmal erlösen von dem Bösen und fängt dabei bei uns selbst an. Nicht die äußeren Umstände, sondern das, was in deinem Leben ist. Lasst uns doch vor Jesus kommen.